Es ist mir eine Freude und Ehre, etwas zu diesem Gottesdienst beizutragen, zum Jubiläum, zu diesem Freundestag. Meine Frau Andrea und ich, wir fühlen uns dem Kloster Gnadental verbunden seit vielen Jahren. In den Nuller- und Zehnerjahren waren wir oft hier zu stillen Tagen. Ich muss zugeben, in den letzten Jahren sind wir auch woanders hingegangen, teilweise in andere Klöster. Und vor allem auch in die Natur. In meiner jährlichen Rückzugszeit habe ich auch manchmal mich in das Kloster der Schöpfung zurückgezogen. Aber die Verbundenheit bleibt auch durch das Treffen von Verantwortlichen, Miteinander für Europa und viele andere Begegnungsräume. Ich habe nur einen einzigen Vers mir gewünscht als Predigttext. Vielleicht wart ihr verwundert, dass das Evangelium so kurz war. Aber ich glaube, der hat es in sich und der hat mir viel, viel zu sagen in meinem Leben, in meinem Glauben. Ich meine auch dem Kloster Gnadental, der Jesusbruderschaft und ich meine auch uns als ganze Kirche, vielleicht sogar als ganze Gesellschaft. Altes und Neues. Aber schauen wir uns erstmal an, was Jesus hier nennt als Bedingung. Oder ich fange noch vorher an, der Schlussvers, der eine ganze Reihe von Gleichnissen, von Reich Gottes Gleichnissen abrundet, heißt hier, Jesus fragt die Jünger, habt ihr das alles verstanden? Und ich schmunzle über diese einfache, vielleicht naive Antwort, ja, sagen die Jünger. Ich fürchte, wir haben auch nach 2000 Jahren das alles noch nicht verstanden. Aber wir bleiben auf dieser Spur. Und jetzt sagt Jesus diesen sehr tief bedeutsamen Satz, denn ein Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmelreiches wurde. Ich übertrage das mal etwas allgemeiner. Bei Schriftgelehrten haben wir vielleicht sehr immer die Streitgespräche vor Augen, die Pharisäer und Schriftgelehrten und so weiter. Aber ich glaube, wir dürfen das breiter verstehen als jemand, der den Glauben gelernt hat, von Kind auf, wie wahrscheinlich die meisten von uns, der die biblischen Geschichten gut kennt, Religionsunterricht, vielleicht auch ein religiöser Beruf, all dieser Weg, der uns ja tief prägt und wir sind in dem Sinne, wir haben es gelernt, wir sind gelehrt darin, in der Schrift, im christlichen Glauben. Und jetzt passiert aber etwas anderes, etwas Zusätzliches, der ein Jünger des Himmelreiches wurde. Also hier kommen zwei Dinge zusammen und ich glaube, das haben viele von uns erlebt und das war auch die Initialzündung für dieses Kloster hier, dass zu dieser Tradition noch was Neues, Persönliches dazukommt. Dieser Ruf, Jesus ruft uns, folge mir nach und wir haben in irgendeiner Weise geantwortet, ja, Meister, ich folge dir nach, ein Jünger, eine Jüngerin des Himmelreiches. Und daraus entsteht eine super spannende Dynamik, aus diesen beiden Elementen, und Jesus schätzt beide wert, ja, sagt nicht, das Alte könnt ihr vergessen, jetzt, wir fangen jetzt mit der neuen Jesusbewegung an. Nein, die schriftgelehrte Basis wird geehrt. Aber es muss etwas Neues dazukommen, nämlich diese persönliche Antwort. Und jetzt passiert Folgendes. Wenn diese Elemente zusammenfinden, dann entsteht ein Schatz, ein reicher Schatz. Und aus dem können wir Altes und Neues hervorholen. Wir haben ja bei vielen Jesus-Worten manchmal auch vor Augen, dass Jesus trennt. Entweder oder. Ja, entweder Gott oder dem Mammon dienen. Ja, die Hand am Pflug legen und nicht zurückschauen. Aber ich will unsere Aufmerksamkeit mal darauf legen, dass Jesus immer wieder auch Dinge verbindet. Ja, zum Beispiel im Streitgespräch mit Pharisäern und Schriftgelehrten, wo es darum geht, wie genau soll man die Gesetze einhalten, den Zehnten und so weiter? Oder ist nicht Barmherzigkeit wichtiger? Antwortet Jesus, das eine tun und das andere nicht lassen. Ein Sprichwort in unserer Zeit. Wusstet ihr, dass es auf Jesus zurückgeht? Das eine tun, das andere nicht lassen ist ein Jesuswort. Sowohl als auch. Ja, vielleicht brauchen wir in unserer ersten Lebenshälfte manchmal das Entweder-Oder, um eine klare Entscheidung zu treffen, um uns zu trennen von zerstörerischen Wegen. Aber in der zweiten Lebenshälfte, so scheint mir, ist manchmal das sowohl als auch, was wir bei Jesus genauso finden, bedeutsamer, dass wir die Dinge integrieren, zusammenbringen. Und so können wir aus diesem Schatz Altes und Neues hervorholen. Und für mich ist dieses und in Großbuchstaben, Altes und Neues. Ich will das etwas auffächern, nicht nur mit zwei, also alt und neu, sondern mit drei Quellen, die ich für mich so identifiziert habe. Es gibt auch viel mehr Quellen von Spiritualität, vom geistlichen Leben. Und auch die drei sind wieder grobe Vereinfachungen. Aber nehmen wir sie mal so und in der Hoffnung, dass sich auch die eine oder andere darin wiederfindet. Also wir fangen an mit tatsächlich Liturgie und Tradition. Na, habe ich mich hier verdattelt auf dem iPad. Jetzt, also man kann es kaum lesen, aber ich werde das auch alles mündlich sagen. Die Sonne scheint so schön. Also, das habe ich mal ein blaues Feld genannt hier in meinem Dreieck. Da geht es darum, wie eben schon erwähnt, dass wir den Glauben lernen von Kind auf, das volkskirchliche Modell, wenn man so will, und viele von uns sind noch davon geprägt. Man könnte vielleicht sogar sagen, dieses Modell hat 1700 Jahre erstaunlich gut funktioniert. Es hat auch manche Schwierigkeiten mit sich gebracht. Es hat eben die persönliche Entscheidung für Jesus schwierig bis unmöglich gemacht in manchen Phasen der Geschichte. Aber es hat eben auch den Glauben weitergetragen. Es hat ihn sehr selbstverständlich in unser Leben, in unsere Gesellschaft, in unser Denken, in unsere Gesetze integriert, wovon wir heute noch in Europa leben. Und dieses Modell, das volkskirchliche Modell, Liturgie, Tradition, den Glauben von Kindheit auf lernen, ist jetzt, so fürchte ich, das ist schon, bröckelt schon länger, aber jetzt ist es endgültig an ein Ende gekommen. Ja, wir spüren, das wird so nicht weitergehen, das wird nicht reichen. Und viele wollen vielleicht das auch abbrechen und sagen, wir brauchen nur noch das Neue. Aber ich glaube, dass dieses Alte, auch wenn es in der jetzigen Form vielleicht nicht mehr haltbar sein wird, in Europa zumindest, bleibt tief bedeutsam. Und gerade in so einem Ort wie hier wird ja diese Tradition schon frei interpretiert, weitergeführt, mit neuen Formen gemischt. Und das scheint mir wichtig, dass wir aus diesem Schatz das Alte nicht verlieren. Ja, das Kirchenjahr, die Messe, die wir auch ja hier feiern. Ich freue mich als Katholik sehr, dass der Gottesdienst sich so eng hier an die Messe anlehnt. Das ist nicht in allen evangelischen Gottesdiensten so. Ich habe sehr viele letzten Jahre darüber gearbeitet, wie eng die Messe mit modernem Worship zum Beispiel verknüpft ist. Ja, Gloria und Sanctus, das sind ja Schnittmengen, das ist ja enorm. Und manchmal sieht es von außen so unterschiedlich aus, aber inhaltlich sind wir ganz nah beieinander. Ja, Gott muss gelobt werden, Ehre sei Gott in der Höhe und das Dreifache heilig und manches mehr. Das monastische Leben, was hier auch tief verwurzelt ist in dem ganzen Tages- und Jahresabläufen und so weiter, das spricht Menschen auch an, die sich nicht lebenslang dafür entscheidend, aber die in Auszeiten hier ins Haus der Stille kommen und sich in Lebenskrisen mal hier anschließen. Und das ist so wichtig und bedeutsam. Also hier eine ganz große Ermutigung, das fortzuführen, aber auch für uns alle, das immer wieder zu suchen, den Anschluss an die alten Quellen. So, jetzt gehen wir aber zum roten Feld. Jetzt habe ich ja vorher schon erwähnt, da muss was Persönliches passieren, wenn dieser Schatz entstehen soll, von dem Jesus spricht. Den habe ich jetzt mal hier die Jesusfrömmigkeit genannt. Das ist auch ein einseitiges Wort. Auf jeden Fall mal diese Art von Frömmigkeit, die auch dann die moderne Worship-Bewegung hervorgebracht hat, in der er mich vielleicht auch einsortiert. Ich bin inzwischen, ich sag mal, ein Fan und ein Kritiker gleichzeitig der Worship-Bewegung. Sie hat uns viel Gutes gebracht und sie hat uns auch manche Probleme gebracht. Dazu kommen wir gleich noch. Aber jetzt will ich erstmal stark machen, was hier passiert ist. Und das ist ja in verschiedenen erwecklichen Phasen auch schon über die ganze Geschichte passiert. Nicht nur in den Erweckungen der Neuzeit. Ich würde auch mit reinnehmen, auch alle Erweckungsbewegungen, die zu neuen Klostergründungen geführt haben, eben zum Beispiel Benedikt, Franziskus, Ignatius und so weiter. Das waren ja auch alles Erneuerungsbewegungen, die nochmal gesagt haben, nee, das ist nicht nur die Kirche, das ist nicht nur die Tradition, das bin ich, der gerufen ist, Jesus nachzufolgen. Und so haben wir das auch in den 60er, 70er und frühen 80er noch erlebt. Ich habe das noch so ein bisschen mitbekommen, diese Jesus-Freak-Bewegung. Ja, und das hat mich tief geprägt und das hat, glaube ich, auch hier eine große Rolle gespielt, dass wir nochmal persönlich begeistert waren. Mensch, dieser Jesus, der ist ja nochmal anders, wenn wir ihm selbst in den Blick nehmen. Das ist ja nicht nur Kirche, Gesellschaft, das, was die Eltern uns beibringen. Nein, das hat ja was Revolutionäres, das hat ja Sprengkraft, das ist alternativ. Und so wundere ich mich manchmal, dass wir damals alternativ gestartet sind und heute sich diese Jesusbewegung ganz konservativ wiederfindet. Ja, aber so ist vielleicht manchmal der Lauf der Zeit. Ich will trotzdem nochmal stark machen, persönliches Gebet, eben nicht nur wie in dem blauen Feld gemeinsames abgelesenes Gebet. Auch das ist wichtig und wertvoll, wenn uns die Worte fehlen in Krisen am Beginn und am Ende unseres Lebens, dann sind vorformulierte Gebete unendlich wertvoll. Aber das freie persönliche Gebet öffnet entscheidende Räume, um zu merken, ich schwimme nicht nur mit, sondern ich selbst bin gefragt, aktiv zu werden in meiner Gottesbeziehung. Ja, und dann von den Gottesdiensten, von den Worship-Zeiten, von der stillen Zeit, das ins ganze Leben zu übertragen, in diesem Dialog mit Jesus zu bleiben, den Tag über. Ja, das sind sehr wertvolle Impulse, die Bibel selbst zu lesen, darin zu forschen, all das aus diesem roten Feld. Konferenzen, Seminare und so weiter. Jetzt könnte man sagen, das ist das eine ist das Alte und das andere ist das Neue. Aber so einfach ist es nicht. Nämlich das Rote ist für manche auch schon das Alte. Ja, was sie vielleicht auch schon 3-4 Jahrzehnte mit sich tragen und was uns viel geprägt hat und was vielleicht auch in gewisser Weise in eine Krise gekommen ist. Ja, ich will auch mal hier ganz kritisch anmerken, die charismatische und die evangelikale Bewegung ist in einer weltweiten Krise. Sie mag wachsen, aber die Nähe zum Rechtsnationalen in Amerika und in Brasilien und anderen Orten ist gefährlich. Ich fürchte sogar, sie wird diese Jesusfrömmigkeit nachhaltig beschädigen. Umso wichtiger ist es, dass wir eine andere Art von Jesusfrömmigkeit leben, dagegenhalten, wenn man so will. Ja, die Freiheit des Menschen achtet, die Würde aller Menschen im Blick hat, die Gewaltlosigkeit beibehält und nicht geistlichen Kampf womöglich noch mit realem Krieg mischt und all das Unselige, was jetzt gerade passiert in unserer Welt. Mir ist es manchmal peinlich, vorgestellt zu werden als jemand, der für Worship, für Lobpreis und Anbetung steht. Inzwischen. Ich stehe nicht für diese Einseitigkeiten dieser roten Bewegung, die wir manchmal schmerzlich beobachten, die nicht mehr menschenfreundlich ist, die Menschen einteilt in die Richtigen, die Falschen, die Hautfarbe und manches andere. Es gibt für mich zumindest, und ich glaube, das ist auch hier schon tief verankert, ein drittes Feld, was uns eine spannende Dynamik bringt, und das würde ich mal nennen die Schöpfungsspiritualität. Die habe ich natürlich grün gemacht, wie auch sonst. Vielleicht denken jetzt manche, ja, das ist ja ein alter Hut. Kirchentag haben wir schon seit Jahrzehnten. Bewahrung der Schöpfung. Ja, stimmt. Vielleicht müssen wir aus diesem roten Feld manchmal auch demütig erkennen, das, was wir früher ein bisschen belächelt haben, ja, nur die soziale Dimension des Evangeliums, sich Bäume umarmen und all sowas und wir wollen uns doch zu Gott selbst vordringen und so weiter. Nein, da war ja auch eine tiefe Wahrheit drin, dass das Evangelium sich auswirkt in unserem Körper, in unserer physischen Welt, in der Schöpfung, die es zu bestaunen und zu bewahren gilt. Und heute entdecken viele Menschen aus dem blauen und roten Feld auch das Grüne. Ja, ich habe viel in meinen stillen Tagen hier, habe ich lange Spaziergänge gemacht über diese Felder und habe Gott da draußen in der Natur gesucht. Das ist für mich zu einer vielleicht sogar im Moment zu meiner bestimmendsten Form geworden, der Gottesbegegnung. Gott in der Natur suchen. Aber es sind nicht nur die Hügel und Berge und Täler und die schönen lieben Tiere und all sowas. Nein, es ist noch tiefer, eine andere Sicht auf den Menschen und auf die Schöpfung. Ja, während der blaue und rote Bereich den Menschen eher von seiner defizitären Seite her sehen, zu Recht meine ich, ja, der Mensch ist gestört, gefallen, ist in dieser Sünde verstrickt über Generationen, nicht nur individuell, sondern auch strukturell. Das scheint mir ganz wichtig, um den Menschen zu verstehen. Aber wenn wir den Menschen nur negativ sehen, wie es, ich denke, auch die Tradition oft getan hat und sicher auch die Jesusfrömmigkeit. Er muss erlöst werden. Schaut die Schöpfungsspiritualität von der vom Ursegen her, nicht von der Ursünde, sondern vom Ursegen auf den Menschen und sagt, nee, der Mensch ist gut geschaffen und das ist, bleibt bestehen. Ne? Genesis 1 bleibt bestehen und 2 und nicht nur 3 löscht es dann aus, der Sündenfall, sogenannte. Und so stehe ich heute zumindest, und vielleicht findet ihr euch ja auch darin wieder, in einer Balance aus Schöpfung und Erlösung, aus der Mensch ist gut geschaffen und er hat aber auch das zerstörerische Potenzial in sich. Und so kann ich auch modern spirituelle Impulse aus der Schöpfungsspiritualität aufnehmen, Podcasts, Bücher, und die ins Dialog bringen mit meinen alten Prägungen, mit meinen Verwurzelungen in der Tradition der Kirche, mit meinen Erfahrungen als junger Mensch und bis heute mit der persönlichen Beziehung zu Jesus. Und so scheint mir, dass sich diese drei Felder ganz gut ergänzen. Ja, ihr seht es hier als Dreieck aufgezeichnet. Und sie haben ja Schnittmengen, sie haben ja viele Übergänge. Ich nenne die noch ganz kurz. Zwischen Blau und Rot habe ich das schon angedeutet. Eben das Lob Gottes, egal ob es mit Orgel erklingt oder mit Band. Ja, wir werden das nachher auch zelebrieren hier im Konzert. Das kennt ja zum Beispiel der grüne Bereich gar nicht, dass man auf Gott selbst schaut und fasziniert wird von ihm. Es gibt aber auch eine Schnittmenge zwischen Blau und Grün, nämlich Kontemplation, Meditation, die Stille suchen. Ja, hier haben wir hier das Haus der Stille. Das ist ja nicht nur die alte monastische Tradition, das ist ja eine neue Erfahrung, die viele Menschen machen. Wir müssen aus dem Lärm dieser Welt raus und müssen mal die Apparate abschalten und so weiter. Das wird abseits auch von der christlichen Tradition entdeckt, aber wir haben eben auch diese Quellen und das ist wunderbar wertvoll. Und schließlich noch die Schnittmenge zwischen Rot und Grün, also Jesusfrömmigkeit und Schöpfungsspiritualität, die suche ich aktuell sehr. Also immer wenn ich irgendwo Feiert Jesus und andere Projekte zu tun habe, suche ich Songs, die nicht nur die Erlösung feiern, ja, das bleibt zentral, sondern die auch den Schöpfer feiern, die Dankbarkeit für die konkreten Dinge des Lebens. Wo bleiben die Danklieder? Wo bleiben die Lieder, die die Kreativität des Schöpfers feiert und all sowas? Also das ist ein wunderbarer Bereich. Jeder, nicht jeder, aber viele Firmen richten inzwischen Achtsamkeitsangebote ein und dann soll man sich am Anfang des Tages mal überlegen, für welche drei Dinge bin ich heute dankbar? Es ist witzig, dass moderne Menschen unabhängig von der christlichen Tradition wieder auf dieselben Dinge kommen, dass sie spüren, Dankbarkeit tut uns zutiefst gut. Und so ist das auch eben eine interessante Schnittmenge, die uns auch ins Gespräch bringen kann mit Menschen, die nicht mehr christlich geprägt sind. Ich will euch jetzt am Ende einfach Lust machen, und das werde ich nachher gleich in einem Lied auch noch zum Ausdruck bringen, diese Glaubensreise weiterzugehen. Ja, vielleicht geht deine Glaubensreise so von Blau über Rot die letzten Jahrzehnte und jetzt kommt vielleicht noch der grüne Bereich spannend dazu, vielleicht auch andersrum, vielleicht entdeckst du gerade aus der roten Prägung, nein, das Blaue ist auch wertvoll, ich werde ein bisschen ruhiger, ich komme ins Kloster Gnadental und brauche mal nicht die lauten Worship-Abende oder das Gebet um Wunder, sondern ich schaue auf Gott, der schon längst in seiner Schöpfung Wunder tut und all sowas. Also unsere Wege mögen unterschiedlich sein, aber ich glaube, es tut uns persönlich gut, diese drei Bereiche sich ergänzen zu lassen, korrigieren zu lassen, auch in diesen Einseitigkeiten. Ja, der blaue Bereich allein kann auch leicht erstarren und das passiert ja immer wieder in der Geschichte und auch jetzt eben in diesem gesamten kirchlichen System. Der braucht dringend Impulse aus dem roten und grünen Bereich. Der rote Bereich, ich habe es auch genannt, kann wirklich auch theologisch sehr einseitig werden, bis zu gefährlich. Ja? Der grüne Bereich kann auch gottlos sein. Also es gibt da auch verschwommene Gottesvorstellungen, pantheistische, esoterische, das ist mir völlig bewusst. Und trotzdem sollten wir uns den nicht nehmen lassen, sondern Brücken bauen und zu sagen, das hat alles was mit Jesus zu tun. Das sind nicht unterschiedliche Welten. Wir nehmen das zusammen von dem dreieinigen Gott her, von dem mögt, könnt ihr es auch als ein Bild der Dreieinigkeit sehen. Jetzt kann man überlegen, wo man, welche Person der Dreieinigkeit zuordnet. Ich will euch auf jeden Fall Mut machen, anzustecken, die Glaubensreise weiterzugehen, Neues zu entdecken. Das Abenteuer mit Gott ist noch nicht zu Ende.